über diese Information, dass 75 Kuchen da sind. Und da ich ja hier vorne mich ausreichend bewege, werde ich auch keine 2 Kilo zunehmen in diesen Tagen. Wie ihr damit klarkommt, das müsst ihr sehen. Okay. Zweiter Teil. Der Apostel Paulus hat unser Leben in der Nachfolge ja bekanntlich mit einem Wettlauf verglichen. Am Ende seines Dienstes hier auf dieser Erde sagt er in 2. Timotheus 4, Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Gut zu starten ist das eine, aber noch wichtiger ist es, dass wir auch gut ankommen am Ziel. Dass wir durchhalten, dass wir dranbleiben bis zum Schluss, dass wir die Ziellinie überqueren. Und in dem Sinne hat Paulus an anderer Stelle in Philipper 3, Vers 13 und 14 diese berühmten Worte gesagt, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Christsein ist also ein Marathonlauf. Und beim Marathonlauf ist es wichtig, dass ich mich von Anfang an drauf einstelle. Es sind nicht 2 Kilometer zu laufen, es sind nicht 5 Kilometer zu laufen, sondern 42,196. Und auch darum kann die nächste Figur, um die wir uns jetzt Gedanken machen, wichtig für uns werden. Es geht um die Lebensgeschichte des Königs Salomo. Wir werden auf David bei einigen seiner Nachfolger immer wieder zu sprechen kommen, aber David ist ja für sich genommen so ein großes Thema, der würde gewissermaßen eine eigene Konferenz lohnen. Wie gesagt, man wird immer wieder Bezug auf David nehmen, aber wir müssen ja jetzt auswählen und so springen wir jetzt von Saul, der von 1051 bis 1011 etwa geherrscht hat, und dann kam David in den nächsten 40 Jahren. Und dann schließlich Salomo. Er hatte so gut angefangen. Als Gott ihn fragte, bitte, was ich dir geben soll, da bat er um ein weises und gehorsames Herz. Und dann hat er den großen Auftrag ausgeführt, den Gott für ihn vorgesehen hatte, den Tempel zu bauen. Das war das Projekt seiner Amtszeit. Das hat man ja oft bei Regierungschefs, dass sie sagen, so, diese Reform, die will ich mir vornehmen. Und wenn ihr nach dem Thema von Salomos Regierungszeit fragt, dann war es der Bau des Tempels. Und da hat er sich großartig bewährt. Er hat versucht, dem Herrn bis in die Einzelheiten wirklich treu zu sein. Es war vorbildlich, wie er hier Verantwortung wahrgenommen hat, wie er den Herrn immer vor Augen hatte und wie deutlich war, dieses Gebäude wurde nicht um seiner selbst willen gebaut. Architektonische Projekte können sich ja auch mitunter verselbstständigen, da wissen viele Gemeinden ein Lied davon zu singen, sondern es blieb wirklich der Herr das Ziel und der Sinn und der Chef dieses Bauprojekts. Jetzt kommen wir auf die Zielgerade seines Lebens zu sprechen, auf das Schlusskapitel seiner Biografie. 1. Könige 11. Und da stoßen wir auf einen unerwarteten Befund. Noch in Kapitel 10, beim Besuch der Königin von Saba, wird eine beeindruckende Erfolgsbilanz seiner Regierungszeit bis dahin gezogen. Kapitel 11 beginnt mit einem dicken Aber. Und das wollen wir jetzt lesen. Kapitel 11 zunächst die Verse 1 bis 14. Aber der König Salomo liebte viele ausländische Frauen, die Tochter des Pharaos und moabitische, ammonitische, edomitische, sidonische, utititische. Aus solchen Völkern, von denen der Herr den Israeliten gesagt hatte, geht nicht zu ihnen und lasst sie nicht zu euch kommen. Sie werden gewiss eure Herzen ihren Göttern zuneigen. An diesen hing Salomo mit Liebe. Und er hatte 700 Hauptfrauen und 300 Nebenfrauen. Und seine Frauen verleiteten sein Herz. Als er nun alt war, neigten seine Frauen sein Herz fremden Göttern zu. sodass sein Herz nicht ungeteilt bei dem Herrn, seinem Gott, war, wie das Herz seines Vaters David. Jetzt kommt wieder der Davidsbezug. Und so diente Salomo der Astarte, der Göttin derer von Sidon und dem Milkom, dem gräulichen Götzen der Ammoniter. Und Salomo tat, was dem Herrn missfiel und folgte nicht völlig dem Herrn, wie sein Vater David. Also im Unterschied zu seinem Vater David heißt es jeweils. Und damals baute Salomo eine Höhe dem Chemosh, dem gräulichen Götzen der Moabiter, auf dem Berge, der vor Jerusalem liegt, und dem Milkom, dem gräulichen Götzen der Ammoniter. Ebenso tat Salomo für alle seine ausländischen Frauen, die ihren Göttern räucherten und opferten. Der Herr aber wurde zornig über Salomo, dass er sein Herz von dem Herrn, Gott, dem Gott Israels, abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen war und ihm geboten hatte, dass er nicht anderen Göttern nachwandelte. Er aber hatte nicht gehalten, was ihm der Herr geboten hatte. Darum sprach der Herr zu Salomo: Weil das bei dir geschehen ist und du meinen Bund und meine Gebote nicht gehalten hast, die ich dir geboten habe, so will ich das Königreich von dir reißen. Doch zu deiner Zeit will ich das noch nicht tun, um deines Vaters Davids willen, sondern aus der Hand deines Sohnes will ich es reißen. Doch will ich nicht das ganze Reich losreißen, einen Stamm will ich deinem Sohn lassen, um Davids willen, meines Knechts, und um Jerusalems willen, das ich erwählt habe. Und der Herr erweckte Salomo einen Widersacher. Was für ein tragischer Bruch in diesem Leben. Leute, wie tief ist die Kluft zwischen dem guten Anfang und den großen Verheißungen, die über seinem Leben standen, und diesem traurigen Finale? Wie groß die Kluft? Er scheitert auf der Zielgeraden. Und darum der Titel dieses zweiten Abschnitts: Wie ein Weiser zum Toren wird, das tragische Ende einer Traumkarriere. Wie ein Weiser zum Toren wird, das tragische Ende einer Traumkarriere. Im Deutschen haben wir diese schöne Redewendung, die eigentlich humorvoll gemeint ist. Also, wenn jemand mit großem Anspruch antrat, ein Politiker zum Beispiel, und dann nicht viel dabei herauskam, ein großes Reform haben und dann ist ein Reformchen am Ende übrig geblieben, dann sagt man oft, er ist als Tiger abgesprungen und als Bettvorleger gelandet. Als Tiger abgesprungen und als Bettvorleger gelandet. Die großen Hoffnungen haben sich nicht erfüllt. In der Politik kann man darüber lachen, als Tiger abgesprungen, als Bettvorleger gelandet. Aber bei Salomo ist es so tragisch. Und Leute, warum ist es so besonders tragisch? Weil dieses Scheitern am Ende steht. Das ist so tragisch hier. Dieses tragische Fazit, wie ein Weiser zum Toren wird. Leute, vergessen wir nicht, wie viele Kapitel können wir über die guten Seiten dieses Königs und seiner Regierungszeit lesen. 1. Könige, Kapitel 2 bis 10. 2. Chronik, Kapitel 1 bis 9. Viele beeindruckende Berichte über seine Regierungszeit. Und jetzt genügt ein einziges Kapitel, um dieses traurige, tragische Ende zu beschreiben. 1. Könige 11. In 2. Chronik kommt die Sache schon gar nicht mehr vor. Nur ein kurzer Hinweis: in 2. Chronik 9, 29 bis 31. 2. Chronik konnte 1. Könige voraussetzen und hat sich erspart, dieses dunkle Kapitel nochmal zu wiederholen. Und besonders tragisch sind diese ersten Wörter von Vers 4. Da steht: als er nun alt war. Leute, Weisheit und geistliche Reife im Alter sind keine Selbstverständlichkeit. Diese Einsicht hat die Kirchengeschichte immer wieder bestätigt. Ja? So manches Mal ist das passiert, etwa dass der Leiter eines Glaubenswerkes, der sich in jungen Jahren bekehrt hatte, der seinen Schädel für die Wahrheit hingehalten hatte, dass der am Ende wieder viel von dem zerstört hat, was der Herr auch durch seine Mitwirkung aufgebaut hatte. Das heißt nicht, dass die ihre Rettung verloren hätten, aber sie haben viel von dem Segen kaputt gemacht, viel von dem Segen verspielt für sich und andere. Anfangs haben sie für die Wahrheit gekämpft und später haben sie sich dann mit den herrschenden Verhältnissen mehr oder weniger arrangiert. Und sie haben vielleicht gedacht, das sei altersweise, aber möglicherweise waren sie eher kampfesmüde. Wie wird unsere Zielgerade sein? Neulich sagte mir jemand am Telefon sinngemäß: Mensch, ich will aufpassen, dass im Laufe des Lebens mein Gewissen nicht oberflächlicher wird. Und Paulus hat uns darum ans Herz gelegt, wachsam genug mit uns selbst umzugehen. Bist du wachsam genug mit dir selbst? Er hat gesagt, wer meint, er stehe, der möge zusehen, dass er nicht falle. 1. Korinther 10, 12. Und John MacArthur hat mal erzählt, dass seine Frau Patricia ihm vor vielen Jahren eine Handarbeit geschenkt hätte mit dem Bibelwort Walk humbly with thy God. Also wandle demütig vor deinem Gott, Micha 6. Und Johnny war klug genug, diese Handarbeit in Sichthöhe über seinem Schreibtisch anzubringen. Und wenn ihr so wollt, ist das Ende des Lebens von Salomo wie diese Handarbeit der Patricia MacArthur. Eine Warnung für uns. Walk humbly with thy God. Guck dir dieses Ende an. Lass es dazu dienen, dass du demütig wirst, dass du geschützt bist vor einer falschen Selbstsicherheit. Und vor allem lass es dich dazu anspornen, den Marathonlauf des Glaubens bis zum Ende durchzuziehen. Leute, es ist wichtig, dass wir verstehen, warum Salomo gescheitert ist. Und dazu können wir in diesem Kapitel mindestens drei aufregende Hinweise finden. Also, was hat Salomo auf der Zielgerade scheitern lassen? Erstens, geduldete Schuld. Das ist das Erste, Gründen des Scheiterns. Geduldete Schuld, Verse 1 bis 3. Aber der König Salomo liebte viele ausländische Frauen. Das hatten wir gelesen, aus solchen Völkern, von denen der Herr den Israeliten gesagt hat, geh nicht zu ihnen und lass sie nicht zu euch kommen. Sie werden gewiss eure Herzen ihren Göttern zuneigen. An diesen hing Salomo mit Liebe. Und er hatte 700 Hauptfrauen, 300 Nebenfrauen und seine Frauen verleiteten sein Herz. Eigenmächtig hat er sich über eine klare Anweisung seines Gottes hinweggesetzt. Leute, was hier steht, das war nicht ein einmaliges Versehen, sondern diese Sache mit den Frauen geschah willentlich und über einen längeren Zeitraum hinweg. Das hatte zum Teil politische Motive, durch Verheiratung wurden Verträge zwischen Völkern bekräftigt, dynastische Verbindungen eingegangen, diplomatische Beziehungen aufgebaut. Aber Gott hatte solche Verbindungen ausdrücklich verboten. Nicht wegen Ausländerfeindlichkeit. Wir wissen, dass Fremde in Israel eine großzügige Fürsorge genossen haben, wenn sie bereit waren, sich zu integrieren, wenn sie bereit waren, sich unterzuordnen und sich gutwillig einzufügen. Nein, Gott hat es verboten wegen der geistlichen Gefahr, die damit verbunden war. Vers 2, sie werden gewiss eure Herzen ihren Göttern zuneigen. Es gab eine klare Ansage, zum Beispiel in 5. Mose 17, Vers 16 und 17, oder in 2. Mose 34, Vers 15 bis 16, diese ganzen Texte waren Salomo auch bekannt. Lesen wir mal 2. Mose 34, Vers 15 bis 16, wo Gott sagt, hüte dich, einen Bund zu schließen mit den Bewohnern des Landes, damit sie, wenn sie ihren Göttern nachlaufen und ihnen opfern, dich nicht einladen und du von ihrem Opfer isst. Und damit du für deine Söhne ihre Töchter nicht zu Frauen nimmst. Und diese dann ihren Göttern nachlaufen. Und machen, dass deine Söhne auch ihren Göttern nachlaufen. Damit, das soll verhindert werden. Das war Salomo natürlich bekannt. Er hat sich trotzdem selbstgefällig darüber hinweggesetzt. Er hat diese Schuld in seinem Leben wissentlich geduldet. Und dadurch, dass er diese Schuld in seinem Leben wissentlich geduldet hat, hat er sich immer tiefer in diese Schuld verstrickt. Erst die ungehorsamen Eheschließungen mit Andersgläubigen. Und als die Damen dann erstmal da waren, stellten sie natürlich auch Forderungen, wie das bei Frauen so ist. Von wegen hebräische Leitkultur. Wir wollen gefälligst zu unseren Göttern beten. Hey Salomo, ist doch wohl klar. Und was macht Salomo? Beginnt er jetzt eine Heidenmission unter seinen Allerliebsten? So nach dem Motto, wenn wir erstmal verheiratet sind, kann ich sie ja immer noch zum Herrn führen. Es läuft genau umgekehrt. Salomo macht, was man von ihm verlangt. Er geht den Weg so vieler Ehemänner, er gehorcht seinen Frauen. Und anstatt sie selbst zu missionieren, wird er missioniert. Passiert genau, was Gott gesagt hatte. Leute, vorher hatte Salomo auf dem Berg Zion Gottes Tempel gebaut und jetzt entsteht gegenüber, wahrscheinlich irgendwie im Bereich des Ölbergs, so eine postmoderne Multikulti-Kolonie. Das ist Vers 7. Damals baute Salomo eine Höhle dem Chemosh, dem gräulichen Götzen der Moabiter, der für Jerusalem liegt, und dem Milkom, dem gräulichen Götzen der Ammoniter. Das war der Moloch. Chemosh war ein Götze der Moabiter. Milkom gleich Moloch, der Götze der Ammoniter. Das war keine Kleinigkeit. Um Moloch zu ehren, war es üblich, Kinder zu opfern zum Beispiel. Kinder zu opfern. Und dann lesen wir in Vers 5 noch von der Astarte. Das war die Göttin der Tyrer und Sidonier. Die Astarte galt als Göttin der Fruchtbarkeit. Und deshalb gehörte zum Astarte-Kult auch die Tempelprostitution. Und das sind noch längst nicht alle. Es geht munter weiter. Schaut mal, hier steht in Vers 8 extra: Ebenso tat Salomo für alle seine ausländischen Frauen. Das entsteht auf dem Ölberg so ein Park der Religionen. Wie damals 2000 bei der Expo bei uns in Hannover. Da gab es auch den Park der Religionen. Und sie waren alle mit ihren verschiedenen Kultzentren schiedlich friedlich nebeneinander. Und das haben wir jetzt in unmittelbarer Nachbarschaft des Tempels, Leute. Und wir fragen erschrocken. Und wer diese Frage sich nicht stellt, der hat diesen Text nicht kapiert. Wie konntest du das zulassen, Salomo? Wie konntest du da zuschauen? Du weißt doch, was das bedeutet. Und Salomo sagt: Moment mal, Leute, ich schaue doch gar nicht zu. Ja, das ist leider wahr. Du schaust nicht zu, du machst mit. Vers 5: So diente Salomo der Astarte. Er diente ihr. Wozu können Frauen einen alles bringen? Also, das ist eine Steigerung. Habt ihr es gesehen? Erst erlaubt er den Götzendienst, dann sorgt er für die äußere Ausstattung des Götzendienstes und schließlich macht er selbst mit beim Götzendienst. Und damit hat Salomo sein Scheitern vorprogrammiert. Er hat die Schuld in seinem Leben geduldet, er hat sich immer tiefer da hineingerannt, hineingelebt, hineinverstrickt. Vielleicht war das zuerst aus politischem Kalkül geschehen, das war damals so üblich. Damit festigte man seine Machtposition, man musste nur die Töchter aus richtigem Hause heiraten. Aber 1. Könige macht auch deutlich, für Salomo war das kein allzu großes Opfer, das er da gebracht hat zur Sicherung seiner Macht. Ja, solche Opfer hat er gern gebracht. Hier in Vers 1 steht aber, der König Salomo liebte viele ausländische Frauen. Und in Vers 2 wird das nochmal bestätigt, an diesen hing Salomo mit Liebe. Also da steht nicht, er musste sich schwer überwinden und das Opfer bringen aus politischen Gründen und wegen der Staatsräson, sondern nee, da war schon mehr dabei. Und das Hauptproblem war damals nicht in erster Linie die Polygamie, also diese Mehrehe. Das war zwar von Gott nicht vorgesehen, von Gott war von Anfang an vorgesehen eine Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, aber die Polygamie war zu dem Zeitpunkt noch nicht ausdrücklich verboten. Das Problem war in der Situation die Ehe mit den Ungläubigen, beziehungsweise mit den Andersgläubigen. Die waren ja nicht ungläubig, die waren nur andersgläubig. Und natürlich kann man über Salomos Motive spekulieren. Hat das seine Eitelkeit geschmeichelt, dass die vielen Frauen da so bereitwillig in seinen Harem kamen? Möglicherweise. Sicherlich ist er auch emotional abhängig geworden von diesen Frauen. Und wenn jemand abhängig wird von einer Frau, dann wird er auch seelisch erpressbar. Ist doch klar. Und wahrscheinlich wollte er auch vor den anderen Königen nicht zurückstehen. Ein großer Harem war damals üblich für große Herrscher, das war ein Statussymbol. Wie viele Frauen hast du denn bitte schön bei dir? Und vielleicht wollte er irgendwann dann seine Macht dadurch erweitern, dass er die Abgrenzung gegenüber den anderen Religionen aufgab. So ein bisschen Pluralismus, ein bisschen Synkretismus, ein bisschen gemeinsame Gebete. Kann ja nicht schaden. Also einerseits hatten ihn die Frauen dazu getrieben und andererseits hat er selber kräftig mitgemacht und vielleicht Gefallen dran gefunden. Und Leute, wenn wir diesen Bericht so lesen, dann fällt auf, wie modern sich Salomo verhält. Oder vielleicht sollten wir besser sagen, wie postmodern er sich verhält. Anything goes, alles ist möglich. Alle Grenzen fallen. Martin Lloyd-Jones, einer der großen Prediger des 20. Jahrhunderts, hat das in einem anderen Zusammenhang mal so gesagt. Im Gegensatz zu früher liegen die modernen Menschen heute 400 Meilen in einer Stunde zurück statt in 4. Aber sind sie erst mal am Ziel angekommen, dann machen sie genau das Gleiche wie die Menschen früher. Das ist klug gesagt. Der Mensch ändert sich nicht. Und damals wie heute stehen wir in der Gefahr, Schuld in unserem Leben zu dulden. Und damals wie heute können zum Beispiel falscher Umgang mit Sexualität, mit Frauengeschichten, mit Männergeschichten ein Einfallstor dafür sein. Und an diesem Punkt ist Gottes Warnung im Neuen Testament mindestens so deutlich wie im Alten, wenn er uns durch Paulus in 2. Korinther 6, Vers 14 klipp und klar sagt, 2. Korinther 6, Vers 14, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Und nirgendwo ziehen wir mehr an einem Joch als in der Verbindung zwischen Mann und Frau, als in der Ehe. Und deswegen sind schon viele junge Christen daran gescheitert, dass sie eine Freundschaft mit einem Nichtchristen begonnen haben und sagten, naja, werden wir mal sehen, wie sich das entwickelt und vielleicht kann ich ihn ja zum Herrn führen. Da könnte man eine traurige, tragische Geschichte nach der anderen erzählen. Falscher Umgang mit Freundschaft, mit Ehe, mit Sexualität ist bei vielen das Einfallstor, aber bei anderen ist es die Eitelkeit oder die Geldgier oder die Geltungssucht oder das Machtstreben oder dass jemand Minderwertigkeitskomplexe hat, die er irgendwo kompensieren will, bearbeiten will. Bei den anderen ist die Trägheit das Einfallstor für die Schuld, die Bequemlichkeit, die Kleinbürgerlichkeit, mein Haus, mein Garten. Es gibt so viele mögliche Einfallstore und dann sammelt sich Schuld in unserem Leben, ein Kompromiss nach dem anderen. Und das Schlimme daran ist nicht die Schuld, sondern dass diese Schuld uns irgendwann nicht mehr unruhig macht. Dass wir diese Schuld sehenden Auges dulden, geduldete Schuld. Wenn man das liest, dieses Kapitel 11, dann möchte man am liebsten dazwischen rufen und sagen, Salomo, wie konntest du dabei noch ruhig schlafen? Gott hatte dir so viel Weisheit geschenkt. Du musstest doch sehen, dass du dein ganzes Leben sehenden Auges kaputt schlägst. Du konntest dir doch an fünf Fingern eine Hand abzählen, wohin das führen würde. Warum, Salomo, bist du nicht eines Morgens schweißgebadet aufgewacht und hast gesagt, ich muss hier raus? Du bist so ruhig geblieben. Du hast immer so weitergemacht. Immer so weiter. Und Gottes Wort gibt uns eine Antwort auf diese Frage. Gottes Wort zeigt uns, wohin Schuld, die wir dulden in unserem Leben, uns früher oder später bringen wird. Und das müsst ihr nochmal in den Versen 3 bis 6 sehen. Und er hatte 700 Hauptfrauen, 300 Nebenfrauen. Und seine Frauen verleiteten sein Herz. Als er nun alt war, neigten seine Frauen sein Herz. Fremden Göttern zu, sodass sein Herz nicht ungeteilt bei den Herren war. Seinem Gott wie das Herz seines Vaters David. Merkt ihr, das wichtigste Wort, das hier mehrmals vorkommt in diesen Versen, solltet ihr dick unterstreichen, ist Herz. Und das war das Kernproblem. Aus geduldeter Schuld folgt ein geteiltes Herz. Geteiltes Herz. Das steht ja hier wörtlich, nicht ungeteilt bei dem Herrn. Und diese Verse 3 und 4 zeigen, wie es dazu kam. Diese Frauen verleiteten sein Herz. Menge übersetzt das sehr schön wörtlich. Menge übersetzt so: Seine Frauen zogen sein Herz vom Herrn ab. Und dann geht es weiter. Seine Frauen wandten sein Herz anderen Göttern zu. Leute, das ist eine klassische Bekehrung. Das ist eine klassische Bekehrung, die Salomo hier erlebt. Das lesen wir ganz ähnlich bei Paulus in 1. Thessalonicher 1, Vers 9. 1. Thessalonicher 1, Vers 9. Da sagt Paulus den Thessalonichern, denn sie selbst berichteten von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt, hin zu Gott, weg von den Abgöttern. Und hier geht es genau in die andere Richtung. Weg von Gott, hin zu den Götzen. Das ist eine klassische Bekehrung in die falsche Richtung. Leute, bei Salomo ging es nicht so weit, dass er den lebendigen Gott völlig verlassen wollte. Mitnichten. Nein, wir behalten unseren alten Glauben schon irgendwie bei. Aber sein Herz war, Vers 4, nicht ungeteilt bei dem Herrn. Und Vers 6 erklärt nochmal, was das bedeutete. Er folgte nicht völlig dem Herrn. Das ist das Gleiche nochmal mit anderen Worten. Nicht ungeteilt, nicht völlig. Und jetzt guckt mal drei Verse weiter. Vers 9, wie Gott das beurteilt. Wie beurteilt Gott das? Der Herr aber wurde zornig über Salomo, dass er sein Herz von dem Herrn abgewandt hatte. Also Gott, wir sagen vielleicht nicht völlig dem Herrn, und Gott sagt, du hast dich abgewandt. Wenn dein Herz nicht ungeteilt bei Jesus ist, beurteilt Jesus das so, dass du dich von ihm abgewandt hast. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Das klingt hart. Und wenn wir das hören, wird uns Angst und Bange. Und wir fragen, hat dann überhaupt jemand eine Chance, durchzukommen? Ist das nicht bei jedem von uns irgendwie so? Haben wir nicht alle noch Sünde in unserem Leben? Jetzt kann jeder mal kurz so scannen seine eigene Situation. Und ihr Lieben, gerade für diese Sorge hat uns Gott einen wunderbaren Trost in diesen Text hineingeschrieben. Diesen Trost findet ihr in Vers 4 am Ende. Da steht, sein Herz war nicht ungeteilt bei dem Herrn, seinem Gott, wie, und damit ist gemeint im Gegensatz zu dem Herz seines Vaters David. Versteht ihr, worin da der Trost liegt? Gott sagt, Salomo hatte ein geteiltes Herz, David hatte ein ungeteiltes Herz. Und dann wird das in Vers 6 nochmal wiederholt. Salomo folgte nicht völlig dem Herrn, im Unterschied zu David. Das heißt, David hatte ein ungeteiltes Herz. David folgte völlig dem Herrn. Moment. Hatte David nicht auch viel Dreck am Stecken? Hatte er nicht auch diese Schlagseite mit den Frauen, das Problem mit Bathseba? Ja, David war auch ein Sünder, wie wir, wie Salomo. Aber guck genau hin, wo der Unterschied liegt zwischen David und seinem Sohn. Nicht in ihrem Verhältnis zunächst zu den Frauen. Nicht in der Frage, ob sie schuldig geworden sind oder nicht, sondern wo liegt der Unterschied? David hat seine Schuld bereut. David hat Gott wirklich innig um Vergebung gebeten. David hatte diese Sehnsucht, diese sehnsüchtige Bitte, Psalm 51, schaffe in mir Gott ein reines Herz. Und als ihm Gottes Vergebung zugesprochen wurde, da konnte er jubeln, Psalm 103, lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss es nie, was er dir Gutes getan hat. Und wenn ihr Psalm 103 lest, dann seht ihr, was das wichtigste Gute ist, worüber David jubelt, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen. Das war seine Hauptfreude. Kannst du dich darüber freuen, dass deine Sünde vergeben ist? Oder nimmst du das einfach so mit als den normalen Service des Herrn an deinem Leben? Kannst du traurig sein, wenn dir bewusst wird, dass du den Herrn betrübt hast? Guck hin, das ist der Unterschied zwischen einem geteilten und einem ungeteilten Herzen. Das geteilte wie das ungeteilte Herz beflecken sich mit Sünde. Aber das geteilte Herz nimmt die Sünde hin, das geteilte Herz richtet sich mit der Sünde ein, das geteilte Herz nimmt die Sünde zur Kenntnis, ohne unruhig zu werden. Das geteilte Herz hat kein Verlangen danach, von der Sünde wegzukommen. Und das ungeteilte Herz fleht Jesus um Vergebung an. Was ist dein Herz? Geteilt oder ungeteilt? Vielleicht hast du viel Gutes von Gott empfangen wie Salomo. Und hier in Vers 9 wird Salomo ja nochmal daran erinnert, wie reich Gott den Salomo beschenkt hat, und zwar mit seiner eigenen Nähe. Hier steht ausdrücklich am Ende von Vers 9, Leute, hier ist jedes Wort wichtig, am Ende von Vers 9, er hatte sich von dem Gott abgewandt, der ihm doch zweimal erschienen war. Das kannst du nachlesen in Kapitel 3, Vers 5 und in Kapitel 9, Vers 2. Zweimal war Gott ihm erschienen. Und trotzdem waren Salomo diese heidnischen Frauen am Ende wichtiger als Gott. Und er hat es hingenommen, dass diese Frauen Millimeter um Millimeter um Millimeter sein Herz von Gott weggezogen haben. Und mit dem Ergebnis, dass sein Herz am Ende eine völlig andere Ausrichtung bekam. Und er hat das wahrscheinlich am Anfang nicht so gemerkt, weil es so sukzessive, so häppchenweise, so Salamitaktikmäßig geschah. Geteiltes Herz. Die Bibel macht ja deutlich, dass das Herz das Zentrum unserer Person ist. Das Herz ist das Zentrum unseres Denkens, deiner Urteile, deiner Entscheidungen, deines Verstehens, deines Blicks auf diese Welt und auf die Menschen, mit denen du zu tun hast. Das Herz bestimmt deine Ziele und deine Urteile. Und Leute, dadurch, dass sein Herz weggezogen wurde von Gott, wurden die Bewertungen Salomos immer unrealistischer. Er wurde im Grunde genommen immer naiver, je älter er wurde. Es wurde immer unrealistischer der Blick, wie er Gott sah. Es wurde immer unrealistischer der Blick, mit dem er sich selbst und seine Schuld sah. Mensch, er hat sich so verändert. Früher brannte sein Herz für den Herrn. Früher liebte er das Wort Gottes. Und jetzt ist alles verändert. Und so naiv und so unrealistisch. Und schaut, zu diesen Fehleinschätzungen Salomos gehörte auch, dass er glaubte, er könnte es sich leisten, den einen oder anderen Bereich seines Lebens Gott vorzuenthalten. Glaubst du das auch? Glaubst du, dass du es dir leisten kannst, den einen oder anderen Bereich deines Lebens Gott vorzuenthalten? Das ist naiv. Aber Salomo hat das wirklich gedacht. Und Salomo hat offensichtlich wirklich gedacht, er könnte damit durchkommen. Das finde ich so erschütternd. Diese verschobene Sicht auf die Welt und auf seine eigene Situation. Und wohlgemerkt, diese Umkehrung seiner Lebensrichtung erfolgte nicht über Nacht. Das war eher ein längerer Prozess. Das war ein Prozess, in dem Gott viel Geduld mit ihm hatte. Viel Geduld. Leute, wenn wir uns daran erinnern, schon in Kapitel 3, 1. Könige 3, als alles noch gut lief, in Kapitel 3, wo er Gott um Weisheit gebeten hatte, da gibt es schon diesen Hinweis. Guck mal, 1. Könige 3, Vers 1. Da stolpert man erstmal drüber, wenn man das liest, aber dann wird es so schön und dann liest man weiter. Da heißt es, und Salomo verschwägerte sich mit dem Pharao, dem König von Ägypten, und nahm eine Tochter des Pharao zur Frau. Schon da. Nun gut, sie gehörte nicht direkt zu den Kanaan-Bewohnern, kann man sagen, aber sie war heidnisch. Und dennoch steht zwei Verse später, in Vers 3, Salomo aber hatte den Herrn lieb und wandelte nach den Satzungen seines Vaters David. Nur, dass er auf den Höhen opferte und räucherte. Aber er hatte den Herrn lieb und wandelte in den Satzungen seines Vaters David. Da ging das los aber. Und damals hätte er die Sache noch in Ordnung bringen können. Mit wachsender Einsicht. Aber er blieb taub. Er wollte nicht hören. Er ließ das liegen. Und dann nahmen die Dinge ihren Lauf. Und als er schließlich alt war, wie hier steht in Vers 4, da kam diese Bekehrung, diese negative Bekehrung zu einem Abschluss. Und da ging die Saat dieser heidnischen Frauen vollkommen auf. Man kann es etwas freier übersetzen, als er nun alt war, neigten seine Frauen sein Herz vollends fremden Göttern zu. So ist das eigentlich gemeint. Und jetzt zum Schluss seines Lebens auf der Zielgeraden, da werden die Konsequenzen seiner Schuld immer offensichtlicher. Das ist erschreckend. Und deswegen haben wir hier als dritten Hinweis erstens geduldete Schuld, zweitens geteiltes Herz und so steht am Ende dann drittens gewaltige Folgen. Nicht nur für Salomo, aber für ihn zuallererst. Das könnt ihr in den Versen 11 bis 14 von 1. Könige 11 dann sehen, wie Gott ihm sagt, ich werde das Königtum von dir reißen, deinem Sohn wird nur so ein Ministaat übrig bleiben. Salomo stirbt mit der traurigen Gewissheit, mein Sohn Rehabiam wird den Thron über das König Israel nicht mehr lange innehaben. Und genauso ist es gekommen. Und dem Rehabiam bleibt ein Mini-Königtum erhalten, Vers 13. Einen Stamm will ich deinen Sohn lassen, um Davids Willen. Es wird immer Juda sein, das Südreich, und da gehört dann noch Benjamin dazu, aber das ist so klein, dass es kaum zählt. Und genau so hatte Gott es ja seinem Vater David angekündigt. Er hatte gesagt, wenn deine Söhne von mir abfallen, dann wird deine Linie das Königtum, dann werden sie das Königtum verlieren. Sie werden das Königtum verlieren, die Linie wird bleiben, aber sie werden deine Söhne das Königtum verlieren in ihrer Generation. Gottes großer Plan kommt dadurch nicht in Gefahr. Das seht ihr hier am Ende von 1. Könige 11. Da sagt Gott in Vers 39, ich will das Geschlecht Davids deswegen demütigen, doch nicht für alle Zeit. Und als der Herr Jesus dann geboren wird, ist er trotzdem der Davidssohn. Aber Salomos Linie wird keinen Erfolg haben. Und guck mal in Lukas 3 nach, jetzt nicht jetzt, aber bei nächster Gelegenheit, wo der leibliche Stammbaum von Jesus genannt wird. Der leibliche Stammbaum, also der Stammbaum der Maria. Und da wird deutlich, dass Jesus ein leiblicher Nachkomme von Davids Sohn Nathan war, aber nicht von Salomo. Über Salomo kommt der Titel und deshalb Matthäus, der Stammbaum des Adoptivvaters Josef. Aber der leibliche Nachkomme, Lukas 3, kommt nicht über Salomo, sondern über Davids Sohn Nathan. Gewaltige Folgen. Aber viel wichtiger ist die Frage, was wurde geistlich aus Salomo? Wurde er gerettet oder verloren? Ist er noch umgekehrt? Wir müssen ehrlich zugeben, dass wir es nicht wissen. Einige Ausleger sehen im Predigerbuch am Ende, das ja von Salomo geschrieben wurde, einen Hinweis darauf, dass er hier möglicherweise von seiner eigenen Buße spricht. Also Prediger 12 thematisiert ja unser Bedrohtsein durch den Tod. Und dann heißt es am Ende in der Zusammenfassung, Prediger 12, da schreibt Salomo ab Vers 13, lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen. Alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse. Und manche sehen das so, dass Salomo möglicherweise dort die Erkenntnis seiner eigenen Bekehrung reingeschrieben hat. Seiner eigenen Umkehr am Schluss. Am Ende muss alles durch Gottes Gericht durch. Vielleicht hat er das so gemeint. Mehr können wir nicht sagen. Aber das ist deutlich, dass seine Sünde gefährliche Folgen hatte. Und je mehr Einfluss, ihr Lieben, und je mehr Verantwortung wir haben, umso mehr sind von den Folgen unserer Schuld betroffen. Je mehr Einfluss du hast, je mehr du bewegen kannst, umso mehr kann deine Schuld kaputt machen. Als erster ist Salomos Sohn Rehabiam dran. Er erbt ein Reich, dessen innere Auflösung schon längst begonnen hat. Noch zu Lebzeiten seines Vaters welkt die alte Herrlichkeit dahin. Und, das ist interessant, Gott sorgt dafür, dass Salomo den Atem seiner Widersacher im Nacken zu spüren bekommt, noch zu Lebzeiten. Hier, Vers 14, der Edomiterfürst Hadad, das ist die Gefahr aus dem Süden. Kapitel 11, Vers 14. Und der Herr erweckte Salomo, einen Widersacher, den Edomiter Hadad vom königlichen Geschlecht in Edom. Und dann geh mal zu Vers 23. Da ist die Rede von Rezon. Auch erweckte Gott dem Salomo noch einen Widersacher, Rezon oder Rezon, den Sohn Eljadas. Das war aus dem Norden die Bedrohung für Salomos Reich. Das ist kein historischer Zufall, dass die ja da jetzt alle auftreten. Sondern 1. Könige 11 sagt, da handelt Gott. Und die Gefahr kommt nicht nur von außen, sondern, guck mal, Vers 26, die Gefahr kommt auch von innen. Und das ist bitter. Auch Jerobeam, das wird dann der erste König des Nordreiches, auch Jerobeam, der Sohn Nebats, ein Ephraimiter von Zereda, Salomos Vogt, hob die Hand auf gegen den König. Die Opposition rottet sich zusammen und sie bauen Jerobeam als Gegenkandidaten zu Rehabiam auf. Und das muss bitter gewesen sein für Salomo. Salomo hatte diesen Jerobeam gefördert. Salomo hatte die Karriere dieses Jerobeams unterstützt. Und jetzt wird ausgerechnet dieser Jerobeam als Revoluzzer von innen gegen ihn gestellt und aufgebaut. Und er macht mit. Es tut weh. Es tut weh, wenn Leute, um die man sich bemüht hat, die man gefördert hat, plötzlich den Dolch im Gewande erkennen lassen. Und noch zu Lebzeiten bekommt Salomo diese gefährlichen Folgen zu spüren. Vielleicht liegt darin ein letzter Weckruf Gottes. Ein Ausleger, Warren Wiersbe, hat das sinngemäß so gesagt. Er hat gesagt, jetzt, wo alles zusammenzubrechen drohte, hätte Salomo sich doch endlich vor Gott beugen können. Jetzt spätestens hätte er doch auf sein Angesicht fallen und seine Schuld bereuen können. Er hätte sich doch nur an sein Gebet zur Einweihung des Tempels erinnern müssen, 3 Kapitel davor, wo er sagt, und Herr, und wenn wir uns in Schuld verstricken und du schlägst uns und die Feinde kommen, dann werden wir uns in diesem Tempel wieder an dich wenden und unsere Schuld bekennen und du wirst uns helfen. Aber das macht er nicht. Und so nehmen diese gewaltigen Folgen ihren Lauf für Salomo selbst, für seinen Sohn Rehabiam, der bald das Königtum verlieren wird, für sein ganzes Volk, das bald in 2 Hälften auseinanderbrechen wird, aber auch für die Heiden, denen der König die Botschaft vom wahren Gott offensichtlich nicht verkündigt hatte. Auch seinen heidnischen Frauen nicht. Und ob diese demütige Beugung unter Gottes Gericht dann noch kam, wie Prediger 12 vielleicht andeutet, das werden wir mit Sicherheit erst in der Ewigkeit erfahren. Für uns ist am Ende diese andere Frage viel wichtiger. Wie kommen wir durch? Wie kannst du wissen, dass du auf der Zielgerade nicht scheiterst wie Salomo? Jetzt sitzt du hier bei der christlichen Konferenz und liest fröhlich in deiner Bibel. Wie kannst du wissen, dass du den Marathonlauf der Nachfolge bis zum Ende bestehst? Das Wichtigste, woran wir uns klammern dürfen, ist Gottes Verheißung. Dass er sagt in Philipper 1, Vers 6, ich wiederhole das gern nochmal, was ich schon im ersten Vortrag zitiert habe, der in uns angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi. Das ist unsere Gewissheit. Wenn du dein Herz an den Herrn gehängt hast, wenn du Jesus die Verfügungsgewalt über dein Leben geschenkt hast, dann darfst du dich drauf verlassen, was der Herr gesagt hat, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben, Johannes 10, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und dann fügt er noch hinzu, ihr Vater, der sie mir gegeben hat, ist stärker als alles andere und niemand wird sie aus der Hand des Vaters reißen. Das ist ein doppeltes Sicherheitssystem. Ich und der Vater sind eins, sagt Jesus dann. Wir dürfen zur Gemeinde Jesu gehören. Wir sind besser dran als Salomo. Wir haben den Heiligen Geist als Gemeinde Jesu, als Glieder am Leib Christi, in einer Weise, wie das im Alten Testament noch nicht möglich war. Wir dürfen Schafe der Herde Jesu Christi sein. Wir dürfen Heilsgewissheit haben, aufgrund der biblischen Verheißung, an die wir uns klammern. Aber das heißt im Neuen Testament nun gerade nicht, dass wir ja dann ruhig nachlässig sein können, dass wir alles nicht so ernst nehmen sollen, dass wir die Dinge laufen lassen können, mitnichten. Ja, Jesus hat versprochen, dass er uns festhält. Aber er benutzt dazu auch seine ernsten Mahnungen, mit denen er uns zur Wachsamkeit ruft, zur Treue, zur völligen Hingabe, auch im Alter. Und Jesus hat uns, denke ich, auch dafür, damit wir wirklich dranbleiben, in seinem Wort dieses tragische Beispiel von Salomo gegeben. An Salomo können wir lernen, worauf man auch im Alter achten muss, aber womit man gar nicht früh genug beginnen kann. Und deswegen finde ich es auch schön, dass so viele junge Leute hier sind. Die Alten brauchen das Wort Gottes genauso. Aber man kann gar nicht früh genug beginnen. Und je früher du damit beginnst, umso länger steht dein Leben dem Herrn zur Verfügung. Und je länger du mit seinem Wort lebst, umso mehr solltest du von diesem Wort durchtränkt und geprägt sein. Und deswegen sollten die ältesten Christen die eifrigsten sein, weil sie am längsten mit dem Herrn leben. Wir sagen, oder manchmal sagen so Ältere, ja, die Jugend, die soll das mal machen, die sind so eifrig, die sind noch jung. Aber umgekehrt müsste man sagen, je länger einer mit dem Wort Gottes leben darf, umso mehr Eifer sollte man von ihm erwarten. Umso mehr Hingabe an Jesus. Und ich möchte jetzt diesen Teil abschließen mit einigen praktischen Ratschlägen, die wir bei der Beschäftigung mit Salomo entdecken können und die uns helfen sollen für die nächsten Schritte, die wir zu gehen haben. Ich nenne das die Salomo-Regel. weil die Anfangsbuchstaben dieser sechs Sätze den Namen Salomo ergeben. In der Literatur nennt man das Akrostichon, also ein Wort aufgeteilt in seine einzelnen Buchstaben und dann hinter jedem Buchstaben einen Satz geschrieben. Und diese Salomo-Regel soll dazu dienen, Salomos Ende zu vermeiden. Und jetzt wollen wir diesen Namen Salomo zum Ende noch einmal durchbuchstabieren und ich bitte in entsprechender Weise auch mein Notebook zu betätigen. Vielen Dank. Wir fangen an. S am Ende, am Anfang. S, das ist der erste Satz der Salomo-Regel. Sorge für dein Herz. Sorge für dein Herz. Wir haben gesehen, das war Salomos Hauptproblem. Dass sein Herz Schritt für Schritt völlig falsch ausgerichtet wurde. Ein geteiltes Herz. Sorge für dein Herz. Sei realistisch. Sei ehrlich dir selbst gegenüber. Sei sensibel für deine Sünde. Und bitte Jesus, dass er dich immer wieder reinigt. Und dass er in deinem Herzen regiert. Sorge für dein Herz. Und dann zwei Buchstabe A. Achte auf die Ehe. Das gilt natürlich vor allem für die Verheirateten, ist klar. Aber auch für die anderen ist es wichtig, in diesem Bereich nach dem Willen Gottes zu leben. Dass ein Christen heiratet. Dass wir mit der Sexualität nach dem Willen Gottes umgehen. Und außerdem kann jeder Mensch in unserer Gesellschaft, auch wenn er nicht verheiratet ist, bestimmte Ehen unterstützen, für Ehen beten. Achte auf die Ehe. Bei Salomo war hier das Einfallstor dafür, dass er sich immer mehr von Gott entfremdet hat. Und dann das dritte, L. Lebe auch im Alter ganz für Jesus. Lebe auch im Alter ganz für Jesus. Je älter er wurde, umso mehr hat Salomo sein Leben selbst bestimmt. Oder wir sollten vielleicht noch schlimmer sagen, je älter er wurde, umso mehr hat er sein Leben von den heidnischen Frauen bestimmen lassen. Wir wollen es besser machen. Und darum lebe du auch im Alter ganz für Jesus. Setz du dich auch im Alter ganz für Jesus und für seine Gemeinde ein. Solange und so weit deine Kräfte es erlauben. Und das ist doch so schön, dass wir in jedem Alter für Jesus leben dürfen. Unabhängig auch von der körperlichen Kraft, die uns noch zur Verfügung steht. Wir haben so viele liebe ältere Menschen auch in unserer Gemeinde, die entscheidend durch ihre Treue im Gebet und dadurch, dass sie da sind, zum Segen dieser Gemeinde beitragen. Großartige, liebe ältere Menschen. Lebe auch im Alter ganz für Jesus. Und das ist doch so schön, dass das Leben im Alter genauso herausfordernd ist. Dass wir jeden Tag dem Herrn hinlegen dürfen. Dass wir jeden Tag den Herrn bitten dürfen, Herr, hilf mir, dir an diesem Tag ganz zu dienen. Mit den Kräften, die du mir gegeben hast. Und schließlich wieder O, Salomo, orientiere dich an guten Vorbildern. Zweimal erinnert uns dieser Text daran, dass Salomo diesen integren, gläubigen Vater hatte. David war nicht makellos, aber David hat den Herrn lieb gehabt. Und an David hätte Salomo sogar lernen können, wie man aus einer sündigen Frauengeschichte wieder rauskommt und Gottes Vergebung findet. Sogar das hätte Salomo an seinem alten Herrn sehen können. Aber er hat es versäumt, sich durch gute Vorbilder herausfordern zu lassen. Orientiere du dich an guten Vorbildern. Orientiere du dich an Leuten, die auch im Alter treu waren, die durchgehalten haben. Der Hebräerbrief sagt, seht euch ihr Ende an. Und vor allem, auch das sagt der Hebräerbrief, lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Also, sorge für dein Herz, achte auf deine Ehe, lebe auch im Alter ganz für Jesus, orientiere dich an guten Vorbildern. M, meide Versuchungen. Meine Versuchung. Als Salomo alt wurde, da war sein Gewissen schon so abgestumpft, dass er Versuchungen gar nicht mehr als Versuchungen erkannte. Oft fängt es ja mit einer kleinen Versuchung an. Und wir lassen die Sache laufen. Und ehe man sich's versieht, steckt man in einer großen Sünde drin. Es fängt mit einer kleinen Versuchung an und endet mit einer großen Sünde. Im Alter ist Salomos Herz endgültig in die falsche Richtung gekippt. Und darum lasst uns den Herrn um ein sensibles Gewissen bitten, um ein starkes Gewissen bitten. Lasst uns den Herrn darum bitten, dass wir Versuchungen jeglicher Art, seien es körperliche Versuchungen, geistige Versuchungen, geistliche Versuchungen, dass wir die erkennen und überwinden. Und ihr Lieben, wir wollen nicht uns selbst gegenüber zu großzügig sein. Wir wollen lieber mal anderen gegenüber großzügig sein. Wir neigen oft dazu, anderen gegenüber oft sehr kleinherzig vorzugehen und uns selbst gegenüber doch eine gewisse Großzügigkeit walten zu lassen. Lasst uns das lieber umgekehrt machen. Anderen gegenüber etwas großzügiger, das heißt nicht, dass wir sie laufen lassen, aber großzügiger von einem großen Herzen ausgehend und mit uns selbst lieber etwas strenger. Meide Versuchungen. Sechster Satz, ordne dich verbindlich in geistliche Gemeinschaft ein. Ordne dich verbindlich in geistliche Gemeinschaft ein. Salomo lebte, das ist ja nun wirklich offensichtlich, in schlechter Gesellschaft, hier Vers 3, mit seinem synkretistischen, heidnischen Harem. Und was Salomo offensichtlich fehlte, war geistliche Gemeinschaft. Geistliche Gemeinschaft, in der er regelmäßig Stärkung und Korrektur gefunden hätte. Und je größer seine Verantwortung, je weiter er an der Spitze stand, umso dringender hätte er diese Gemeinschaft gebraucht. Je weiter du vorne stehst, je mehr Verantwortung du trägst, je weiter sie dich ins Rampenlicht der Öffentlichkeit schieben, umso wichtiger ist es, dass du eingebunden bist in eine echte geistliche Gemeinschaft, die dich trägt, die dir Korrektur gibt, die dich ermutigt, die dich schützt. Und so mancher denkt, dass er im Alter das nicht mehr so nötig hat. Ich habe ja nur mein ganzes Leben lang damit zu tun gehabt. Aber jetzt bin ich alt und ich weiß das ja und ich bin reif und ich bin weise. Und mancher glaubt, dass er es im Alter nicht mehr so nötig hat, verbindliche Bruderschaft zu leben. Und dann bist du einsam und dann bist du angreifbar. Und glaub nicht, dass der Teufel alte Männer und Frauen verschont. Und darum ordne du dich in verbindliche geistliche Gemeinschaft ein. Das ist die Salomo-Regel. Sorge für dein Herz, achte auf die Ehe und dann auf deine Ehe. Lebe auch im Alter ganz für Jesus. Orientiere dich an guten Vorbildern. Meide Versuchungen, das heißt, hab ein sensibles Gewissen und ordne dich verbindlich in geistliche Gemeinschaft ein. Und lass uns den Herrn Jesus bitten, dass er uns in diesem Sinne jeden Tag mit sich mitnimmt. Und dann wird er auch an uns wahrmachen, was er im Psalm 92 versprochen hat. Und damit schließe ich jetzt. Psalm 92, Vers 14 bis 16. Da heißt es dann, die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen und fruchtbar und frisch sein. Und das genau hat dem Salomo gefehlt auf der Zielgerade. Aber das ist so herrlich und ich liebe das als Bibelvers für hohe Geburtstage. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein. Sie werden frisch sein, dass sie verkündigen, wie der Herr es recht macht. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Herr Jesus, und darum bitten wir dich, dass du uns vor diesem schrecklichen Ende des Salomo bewahrst. Herr, hilf, dass wir uns ganz bei dir verankern. Und danke, dass du versprochen hast, dass der in uns begonnen hat, das gute Werk, dass der es auch vollenden wird. Bitte komm mit uns zum Ziel und schenke es, dass wir brauchbar sind für dich und dass unser Vertrauen zu dir immer wieder frisch wird und blüht und Frucht bringt, bis du uns einmal zu dir holst, Herr. Darum bitten wir dich von ganzem Herzen für jeden von uns. Amen. Jetzt wollen wir singen miteinander. Ich glaube, in den Büchern ist auch dieses Lied, Herr, halte mich nah bei dir jeden Tag. Ist das da drin? Ja, ist es. Welche Nummer? 162. Alles klar. 162.